Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von diesem Podcast und heute mit einem Gast wieder mal am Start. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
Freut mich auch, hi.
Und meiner, einer der Markus, Gründer von Fitbikes, und wir wollen heute ein bisschen aus den Insights sozusagen erzählen und auch damit ihr seht, wer hier so in dem Fitbikes Headquarter agiert. Von daher, Jens, schön, dass du dir ganz freiwillig die Zeit genommen hast und stell dich auch mal ein bisschen vor, damit wir uns vorstellen können, wer hier mir in unserem neuen Podcast-Studio gegenüber sitzt.
Ja, hi, schön, dass ich dabei sein darf. Genau, mein Name ist Jens, wie du schon gesagt hast. Ich bin ganz frisch bei Fitbikes und quasi der Mann hinter der Kamera, der dich begleitet, der ja die Story Markus Unger und auch die Story Fitbikes nochmal ein bisschen ausführlicher aus der Unternehmerbrille berichten möchte. Und genau, ich bin aus dem Bodensee oder vom Bodensee aus Konstanz jetzt ganz frisch nach München gekommen, wieder in die große Stadt und genau, bin jetzt quasi immer hinter der Kamera, deswegen auch der ein oder andere Ruf mal hinter die Kamera, wo mein Name schon mal gefallen ist und genau, freue mich, dass wir jetzt ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können für die ein oder anderen Fragen, die sich vielleicht der ein oder andere Unternehmer draußen stellt. Insbesondere natürlich auch die Fahrradhändlerkollegen, die da vielleicht die eine oder andere Hilfestellung benötigen.
Und jetzt ist es schon ungefähr, was du machst, aber was hast du denn, also was hast du denn so in der Vergangenheit gemacht? Also wir haben schon mit Ben festgestellt, dass die Zeitzählung erst anfängt beim ersten Tag bei Fitbikes, aber du hast ja vorher auch schon etwas erlebt, also von daher gib uns noch ein bisschen einen Einblick, vielleicht was machst du in deiner Freizeit so ganz gerne, wenn du nicht bei Fitbikes bist, und auch was hast du beruflich von bisher so gemacht?
Genau, fangen wir vielleicht mit dem ersten Punkt, mit der Freizeit an, weil das eigentlich eine ganz gute Brücke ist, warum ich letztendlich auch bei Fitbikes arbeite, beziehungsweise der Bezug zum Rad halt da ist. Ich bin tatsächlich ehemaliger Sportstudent, habe während meines Studiums einige Sportarten ausprobiert, komme ursprünglich aus dem Teamsport, habe mir dann aber tatsächlich im Studium das Kreuzband gerissen. Hab relativ viel Zeit auf dem Fahrradergometer in der Reha verbracht, wozu dann halt so ein bisschen die Radsportaffinität kam. Immer mehr Zeit verbracht, dann ist das eine Rad gekommen, dann ist mal das zweite Rad gekommen und letztendlich bin ich beim Rennrad hängen geblieben und verbringe da ziemlich viel Zeit im Sattel. Und habe gesagt, so ja, nach meinem Studium, was möchtest du machen? Irgendwas in der Radbranche, weil spannendes Feld, weil man den Beruf mit dem Hobby verbinden kann. Und genau, habe dann quasi eine Stelle am Bodensee angenommen, bin quasi aus Bochum, also ich komme aus dem Ruhrgebiet ursprünglich, bin ich nach Konstanz gezogen, beziehungsweise erst Radolfzell. Da war quasi meine erste Stelle im Marketing für einen Radladen. Hab da die letzten 3 Jahre viel Erfahrung sammeln können von einem mittelständischen Unternehmen, wie da das Marketing funktioniert, wie da die Prozesse sind. Genau, und jetzt war quasi der nächste Step, wo ich mich einfach in einem Team nochmal ein bisschen umorientieren wollte und persönlich auch die nächste Etappe quasi angehen wollte. Und dann kam ich ins Gespräch mit dir, mit Fitbikes, und war von vornherein begeistert, wie digital gedacht wird, wie die strategische Ausrichtung ist. Und ja, letztendlich sitze ich jetzt mit dir hier im Podcast und darf hinter der Kamera dich begleiten und die Story quasi ein bisschen erzählen, die dahinter steckt aus dem Thema Fitbikes, aus dem ganzen Kosmos, genau.
Wie hast du die Stelle gefunden? Also wie bist du darauf aufmerksam geworden?
Tatsächlich über LinkedIn, ganz lustige Anekdote. Ich habe die Stelle, die ist dann aufgeploppt bei LinkedIn, und ich habe immer mal so ein bisschen durchgescrollt und bin dann stehen geblieben, habe gesagt, ja, Fitbikes ist dir doch schon mal bei YouTube über die Füße gelaufen. Also da habe ich das ein oder andere Video von dir damals tatsächlich auch gesehen, aber auch den Basti, den man vor der Kamera halt dann auf den Fitbikes-Kanälen sieht. Und dann habe ich geschaut, die Stelle, es war ursprünglich die Regionalmarketing-Stelle ausgeschrieben. Die der Ben jetzt hat, der ja auch einen ähnlichen Lebenslauf hat, genau. Und hat mich da dann kurz per DM quasi gemeldet. Also da war quasi wirklich der erste Kontakt eigentlich mit, ich weiß nicht, wer dahinter saß, Charlotte, wie auch immer, aus der HR. Und habe gefragt, an wen ich die Bewerbung denn adressieren dürfte. Ja, und dann kam Mike ins Spiel als Lead fürs Marketing. Und dann hatte ich mich auf die Stelle beworben. Und dann kam relativ schnell die Rückmeldung, ja, wir können uns gerne mal zusammen zu einem ersten Kennenlernen treffen. und schauen dann mal, genau, wie es von beiden Seiten passt. Und dann war die Überraschung beim ersten Mal tatsächlich, ja, wir haben die Stelle, aber ein bisschen umgebaut. Und genau, letztendlich war es dann jetzt die Stelle für die Content-Stelle für deine Kanäle, für die Markus-Unger-Kanäle, um quasi das Thema Fitbikes aus dieser Unternehmerbrille ein bisschen zu beleuchten. Genau.
Ja, mein Handy klingt dauernd, das ist das typische Alltag hier. Aber da musst du auch mal durch, ne? Ja. Also das ist ein bisschen, wenn man mit mir zusammenarbeitet, da muss man hier und da ein bisschen flexibel sein. Ja, aber das heißt, du hast Fitbikes sogar vorher schon gekannt.
Ja.
Und bei LinkedIn ist dir dann sozusagen aber ein Beitrag über den Weg gelaufen, oder? Wir haben keine Stellenanzeige über LinkedIn gemacht.
Nee, das war tatsächlich ein organischer Beitrag, genau, der dann aufgeploppt ist. Also ich glaube, ihr wart bei mir schon auf der Interessentenliste, beziehungsweise auf der Liste, die man halt bei LinkedIn dann so führt, wo man halt mal einen Follow da lässt, um zu schauen, was in der Branche so aktuell und los ist. Und dann war da ein ganz normaler Beitrag, ja, wir haben hier eine interessante Stelle Marketing. Und genau, für mich war das dann, hat sich das sehr schön angehört mit regionaler Stelle, wo es dann auch viel mit, wie Ben ja schon letzte Folge berichtet hat, darum geht, dass man quasi mit den einzelnen Partnern dann auch regional denkt und die Kampagnen dann auch regional steuert. Das habe ich natürlich auch in meiner Stelle dann inne gehabt, wo ich dann auch viel regional stationäres Marketing gemacht habe. Und dementsprechend war es für mich sehr interessant und dann der erste Kontaktpunkt. Und letztendlich bin ich trotzdem froh, jetzt hier gelandet zu sein, auch wenn es nicht die Stelle geworden ist, sondern ja, eine andere Herausforderung, die aber trotzdem ja auch ähnliche Richtungen mit sich bringt. Ich sitze auch drüben im Marketingbüro, von daher bin ich schon im richtigen Team.
Ja. Wie waren so die ersten Tage? Ich meine, was muss ich sagen, heute nehmen wir auf am 24. September. Du bist also jetzt knapp 24 Tage hier, nicht ganz Werktage, aber also noch nicht so lang.
Genau, also das Willkommen war super. Also der Umzug, das war natürlich alles noch ein bisschen stressig. Ich habe jetzt am Freitag tatsächlich auch noch den kompletten Umzug. Ich hatte jetzt in München, der Wohnungsmarkt sagt ja auch einiges darüber aus, dass man da nicht mal ebenso eine Wohnung findet. Hatte dementsprechend am Anfang ein bisschen Stress oder die Übergangszeit so im August war schon ein bisschen stressig, aber als ich dann hier angekommen bin, bin ich direkt wohl aufgenommen worden und in ein digitales Onboarding geraten, was ich vorher so jetzt auch noch nicht kannte, was aber sehr smart und effizient für mich lief, wo ich nach 2 Tagen eigentlich schon einen guten Haken hintermachen konnte, schon eigentlich mir alles anschauen konnte und wo ich eigentlich das Gefühl hatte, ja, man wird von vornherein direkt abgeholt und man hat klare Prozesse, klare Abläufe und jeder ist auf dem gleichen Stand und wenn man mal nicht irgendwie was digital irgendwie abbilden kann, dann kann man einfach fragen und da war jeder offen, jeder war hier welcome zu mir und dementsprechend, ja, waren die ersten Tage echt cool, echt spannend, natürlich immer mit einem Jobwechsel ist immer eine Unsicherheit vielleicht auch verbunden am Anfang. Man kommt in ein neues Team, wie ticken die Leute? Aber von vornherein kam ich quasi hier auch ins Gespräch mit den Kollegen und habe da auch schon die ein oder anderen Matches, wo man dann auch mal gemeinsam Rad fährt. Also von daher, das Unternehmen drumherum, die Unternehmenskultur drumherum auch sehr positiv wahrgenommen. Und ja, jetzt sind schon 24 Tage rum. Also es geht auch flott voran. Wir haben schon relativ viel abgedreht, wir haben schon relativ viel geschnitten oder ich habe relativ viel geschnitten, habe viel Zeit schon dann auch in der Production verbracht, natürlich dann auch in der Ausspielung, wie planen wir das, wie gehen wir es an und genau, ist schon relativ viel passiert, deswegen lass uns weitermachen.
Genau. Gab es irgendwas, was du vielleicht von außen erwartet hast und dann hier ganz anders war? Sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Also wir müssen jetzt nicht nur hier positiv, wenn irgendwas ist, was sogar, das hättest du gedacht, das wäre hier ganz anders. So die ganzen Obstkörbe, dann haben wir eben keinen Obstkorb.
Ja, der Obstkorb fehlt, ja, das stimmt. Das ist anders zum vorherigen Arbeitgeber. was natürlich in dem Büro und jetzt hier im Headquarter ein bisschen anders ist, ist halt die Nähe zum Rad selbst, wie ich sie im Bike-Store, im Radladen halt selbst hatte. Klar, ich saß auch nicht direkt im Radgeschäft, ich saß auch im Büro gegenüber. Aber man war halt noch ein bisschen näher natürlich am Produkt dran. Das war mir von vornherein aber klar, dass das so der Fall ist. Im Team habe ich mich ein bisschen gewundert, dass tatsächlich nicht allzu viele dann mehr auf einem normalen Rad unterwegs sind, sondern wir natürlich hier einige Kollegen haben, die viel E-Bike fahren, die natürlich dann jetzt nicht unbedingt mit mir auf einer gleichen Länge sind, was so das Radfahren betrifft. Also das hatte ich halt in einem anderen Team schon anders kennengelernt. Da war einfach noch mehr so diese sportliche Seite noch dabei. Das vielleicht als Punkt, wo ich gesagt habe, so, mal schauen, ob man mit den E-Bike-Fahrern, die man sonst halt vielleicht auch so an der einen oder anderen Stelle als Rennradfahrer auch, ja, nicht verflucht, aber wo man denkt, ja, manchmal sind die auch ein bisschen schwieriger. War jetzt aber trotzdem fürs Erste kein Thema. Und
fürs Erste,
genau. Cornelius, wie gesagt, der ist der Erste, der da mit dem Rennrad auf mich zukam und wo wir schon gemeinsam zur Arbeit gefahren sind. Also es war dann auch wieder diese Willkommenskultur, dass man da halt ja sehr positiv aufgenommen worden ist und dann auch mal die Tipps bekommen hat, wie man am besten aus München hier raus nach Unterföhring ins Headquarter kommt.
Okay, aber gab es irgendwas, was du jetzt vielleicht von außen betrachtet erwartet hättest, was das nicht so war? Oder wir zeigen ja schon viel, sag ich mal, wie wir so ticken, was wir so machen. Und da gibt es vielleicht jetzt Dinge, wo du sagst, das hast du jetzt irgendwie gedacht, das wäre anders gewesen. Woran merkt man, dass wir das hier hardcore nicht geskriptet haben? Diese Frage hat jetzt
gerade überrumpelt. Ich muss überlegen. Nachdenken. Ja, ich habe es mir jetzt auch noch gar nicht so reflektiert, die letzten 24 Tage, was jetzt hier anders gelaufen ist, als ich mir vorgestellt habe. Eigentlich war ich sehr überrascht, dass so vieles so anders läuft. Und anders im positiven Sinne. Anders
aber anders, als du es gewohnt bist.
Anders, als ich gewohnt, genau, also anders, als ich es aus dem Alltag gewohnt war, ne, dass man Dinge versucht, wirklich digital anzufassen, dass man versucht, der Schreibtisch, da liegt kein Papier mehr. Wir arbeiten eigentlich alles digital und das ist vielleicht am Anfang auch eine Umstellung, wenn man halt irgendwie in dem Workflow drin war, dass man mal was aufschreibt und das jetzt halt nicht mehr hat, sondern das da dann halt mit Asana, also Asana als Tool dann kennengelernt hat, womit man einfach Prozesse und Aufgaben direkt klar zuweisen kann. Jeder weiß, woran er ist. Man hat direkt einen Überblick über das, was ansteht. Und das war sowas, was ich vorher jetzt nicht erwartet hatte, sondern ich habe gedacht, vielleicht hat man an einer anderen Stelle dann doch nochmal Papier auf dem Tisch liegen oder andere ältere Strukturen. Was mir ja schon im Vorfeld klar war, ja, wir sind digital unterwegs, was das Aufnehmen angeht, was Videos betrifft, was das Marketing im Generellen betrifft, aber dass es halt über das gesamte Unternehmen dann halt immer in die Richtung geht, dass wir sagen, wir haben ein digitales Onboarding, wir haben generell Aufgaben, die im Headquarter anstehen, die wir über Asana halt dann auch abteilungsübergreifend nutzen können. Das war vorher undenkbar und das fällt mir jetzt gerade nochmal ein, wo ich es da jetzt noch ein bisschen weiter aushole, das Telefon klingelt erstaunlich wenig bei mir, beziehungsweise gar nicht, nicht so wie bei dir.
Naja, ist ja gerade hier besonders. Ja. Ich habe eigentlich auf Flugmodus gestellt, aber...
Ich meine aber auch intern tatsächlich, das Telefon klingelt relativ wenig, weil wir halt recht viel halt wirklich über Team-Channel eigentlich nutzen und da einfach chatten und uns darüber austauschen. Und so kommt man natürlich auch nicht so aus dem Workflow raus, wenn man halt einfach mal tief im Schnitt oder so drin ist, dass da auf einmal ein Telefon klingelt und man komplett rausfällt, sondern dann poppt einfach ein Fenster auf und genau.
Passenderweise muss ich hier mal kurz hier melden, dass ich gar nicht erzählen gehen kann. Aber so ist es halt. Ja, warum sollte ich auch jemanden anrufen? Also so hart es klingt, ist alles organisiert. Wir versuchen halt die Kommunikation zwischenmenschlich nicht zu unterbinden, aber alles, was du nicht an asynchron oder synchrone Themen hast, verbindet immer, hol dich mal raus. Ne? Also wenn du es gerade schneidest und du hast jetzt gerade voll im Flow drin und dann kriegst du einen Anruf, weil jemand wissen möchte, keine Ahnung, was Unwichtiges eigentlich, also was jetzt nicht sofort gelöst werden muss, sondern was irgendwie auch später gelöst werden kann, dann bist du erstmal raus. Und das ist genau das, was halt vermieden werden soll, dass man ständig aus seiner Arbeit rausgerissen wird, sondern dass du einfach, wenn du was schneidest, das halt machen kannst und danach dann die Fragen beantwortest, die da vielleicht gerade aufgelaufen sind in der Zeit. Und von daher haben wir durch die Art und Weise der Kommunikation schon relativ viel Effizienz gewonnen. Ne? Als wenn das ständig das Telefon klingeln würde und sagt, hier, wie schaut's aus mit Mittagessen?
Ja, definitiv. Also genau, das ist ein Thema gewesen, was in der Vergangenheit bei mir dann immer auch die ein oder andere Überstunde vielleicht auch gekostet hat, weil letztendlich man dann halt irgendwie doch in einem anderen Thema noch drin war und nicht klar die Aufgabenstruktur dann abarbeiten konnte, wie man sie wollte. Aber ja, es ist positiv, also durchaus positiv, dass man da einfach, wenn halt was ist, einfach schreiben kann und nicht einfach halber der Telefonhörer in die Hand genommen wird, sondern dass man die Probleme dann einfach auch bei einer anderen Zeit nochmal ändern kann, wenn man halt wirklich dann auch die Zeit sich nehmen kann.
Ja. Ja, was ich cool fand, war, dass wir auch den Plan umsetzen konnten, dass du relativ schnell in die Produktion gekommen bist. Also ich meine, wir haben jetzt nicht irgendwie tagelange, wochenlange Einarbeitung gehabt, sondern wir haben im Endeffekt im zweiten Tag, dritten Tag angefangen zu arbeiten.
Ich glaube, das erste Mal am dritten Tag tatsächlich schon aufgenommen, ja.
Und damit konnten wir jetzt auch schnell, relativ schnell auch ins Machen kommen. Ne? Das ist auch ein wichtiger zweiter Punkt, dass wir einfach sehr schnell versuchen umzusetzen. Wir könnten jetzt seit 3 Monaten ein Onboarding machen, aber am Ende des Tages wollen wir ja Ergebnisse produzieren und jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Nebenthemen. Also du musst gut ankommen, das ist ganz wichtig, dass du halt weißt, wo was ist, wie was ist, wie was läuft. Aber das zweite ist auch, wir müssen auch relativ schnell in die Produktion gehen.
Ja.
Okay. Jetzt wollen wir mal ein bisschen, sag ich mal, einen anderen Blickwinkel einnehmen. Wie hast du denn die Fahrradbranche so jetzt hat aus der Wie hast du denn die Fahrradbranche erlebt, als du in der Fahrradbranche angefangen hast? Und wie hast du aus deiner Sicht zu der Entwicklung der Fahrradbranche in den letzten Jahren? Weil du hast sozusagen eine Zeit vor der Fahrradbranche, du bist auch nicht so mega lang in der Branche. Da gibt es also erstmal deinen Eindruck, sag ich mal, vielleicht auch als Customer, als Kunde. Und dann hast du ja die Seite gewechselt, du warst sozusagen auf einmal auf der anderen Seite, auch wenn du, glaube ich, nie im Laden gearbeitet hast, aber du hast Events gemacht, ne? Da hast du ja auch sozusagen dann direkt die Seite gewechselt. Wie ist denn da so dein Eindruck gewesen?
Genau, also als ich wirklich die Begeisterung dann fürs Radfahren nicht entwickelt, sondern dass ich halt ins Doing kommen wollte, es war halt mitten in Corona-Zeiten. Ich hatte noch ein Praktikum in Bremen. Wir waren im tiefen Lockdown und da war ein Mitbewohner, der halt zu mir gesagt hat, er fährt auch unfassbar gern Rennrad, auch schon ein bisschen länger und ich war immer nur auf einem Hardtail unterwegs und hab mir dann überlegt, ja, ein Rennrad wäre vielleicht auch nicht verkehrt, um einfach längere Strecken zu fahren. Wo kaufe ich das jetzt? So. Mein Mountainbike damals hatte ich, glaube ich, von Fahrrad XXL in Bochum gekauft, also während des Studiums einfach, weil es da halt verfügbar war, habe ich es, das war schon vor Corona, das Hardtail damals gekauft. Aber in Bremen war es dann wirklich so, ja, kaufst du jetzt hier ein neues, kaufst du was bei einem Direktversender? Also da war ich natürlich, wie kommt man an was ran, wo man jetzt in Corona-Zeiten noch nicht groß irgendwie eine Beratung erfahren kann, weil halt nur über Termine möglich oder weil da die Zeit auch begrenzt war, wo geht man da hin? Dann ist man nur in einer Stadt, wo man halt dann auch hinterher keinen Service irgendwie hat. Also man hat eigentlich keinen Nutzen von einem regionalen Radhändler, der dann auch den Service bietet. Dementsprechend war natürlich der Blick dann auch auf die Direktversender. Da habe ich dann tatsächlich auch nach meinem Praktikum den ersten Fuß quasi in die Tür gesetzt, war dann über die Marketingagentur, die ich quasi während meines Studiums als Werkstudent unterstützt habe, für Canyon deutschlandweit, sogar österreichweit, auf Events unterwegs, wo wir quasi die Marke halt erlebbar machen wollten. Jetzt wir auch gemacht haben. Wir haben da halt die Beratung, die man halt im Bike Store hat, haben wir vor die Tür gebracht. Ne? Wir waren in Städten unterwegs, wir waren aber auch in Bikeparks unterwegs, wo man halt testen konnte, wo man ein Werkstattteam da hatte, die auch über Räder dann drüber geschaut haben. Und da war der erste Touchpoint quasi da zu den Direktversendern auch da. Und da habe ich das auch aufgezogen. So, ja, das ist ein Boom gerade nach Corona. Der Zulauf war immens und immer kam aber auch dieser Service-Gedanke irgendwie durch. Also die Leute, die dann auch vor uns standen, haben auch immer nachgefragt, wo kann ich mein Rad denn zum Service bringen? Also nicht nur die ein Canyon-Rad hatten, die dann schon wussten, ja, es gibt die und die Service-Hubs oder es gibt halt in Koblenz dann das Headquarter, wo man es vorbeibringen kann. Sondern auch andere, die dann halt mit einem anderen Rad da standen und immer gesagt haben, ja, aber ich weiß ja nicht, wo komme ich dann hin, in welche Werkstatt kann ich denn dann gehen? wo werde ich nicht abgewiesen? Weil in Corona-Zeiten war es natürlich dann auch so, dass in den Werkstätten natürlich auch ein immenser Zulauf war und viele Händler gesagt haben, naja, wir können keine Versenderräder irgendwie reparieren. Wir haben unsere eigene Kundschaft, wir wollen auch den lokalen Handel stärken und weiter unterstützen und deswegen können wir das nicht machen. Und
ja, kurz einhaken, nur ganz kurz für all diejenigen, die zuschauen und nicht aus dem Fahrradbusiness kommen. Also die meisten haben nicht so weit gedacht, ehrlicherweise, sondern sie waren einfach völlig überladen, also wirklich völlig überladen. Da musst du irgendwann eine Grenze setzen und du bist dann Kunden, der mit den Fahrrad gekauft hat, eigentlich am nächsten und willst für den halt auch danach da sein. Von daher geht es nicht um Besenderfahrräder, sondern auch einfach alle Arten von Fahrrädern, die halt nicht dort gekauft worden sind, weil wir wirklich in Corona völlig überrannt worden sind. Und da sind teilweise auch Fahrräder angekommen, die in irgendwelchen Schuppen, Kellern, Dachgeschossen jahrelang gelagert worden sind, also gelagert ist das falsche Wort, dass sie hingerottet sind, die dann irgendwie wieder versucht wurden, fahrfähig zu machen. Also von daher, so weit gar nicht gedacht, dass es irgendwie darum geht, den lokalen Fachhandel zu stärken, sondern es ging einfach darum, dass wir wirklich, wirklich völlig überrumpelt waren, völlig überrannt waren, die meisten Fahrgeschäfte, und damit irgendwo eine Grenze ziehen mussten. Und dann war die logische Grenze einfach die, die bei dir schon Geld gelassen haben, die du schon eine Beziehung aufgebaut hast, die versuchst du auch weiterhin irgendwie so zu halten. Und diejenigen, die auf einmal neu da sind, die da machst du dann einen Cut. Ja, also das war so sehr zum.
Ja, genau. Und das ging dann halt auch, die Situation ging dann halt weiter, als ich dann mein Studium wirklich final abgeschlossen habe, Bachelorarbeit und so weiter, alles durch war, war dann halt der Touchpoint zum Radsport so groß, mir hat es Spaß gemacht, halt auch diese, ja, die Marke, die Leidenschaft für den Radsport oder fürs Radfahren selbst irgendwie mit anderen Menschen zu teilen. Auf den Events hat es mir immer Spaß gemacht, mit den Leuten auch in Austausch zu kommen. Und das war ja auch eine Form des Marketings, wie es die Direktversender gemacht haben, um die Marke zu stärken, um das Markenempfinden auch zu stärken. Und genau, dann habe ich mich umgeschaut, wo kann ich das Ganze halt irgendwie machen, in einer möglichst schönen Region. Wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, hat man auch schöne Radwege tatsächlich. Also es gibt auch viel Radinfrastruktur im Ruhrgebiet. Aber mich haben die Berge immer gereizt. Und dementsprechend der logische Schritt dann runter an den Bodensee. Da war die Stelle ausgeschrieben, da war durch den Corona-Hype auch im Unternehmen ein enormes Wachstum und da war eine Stelle ausgeschrieben fürs Marketing, eine neue Stelle. Ne? Also es war jetzt nicht eine Stelle, die vorher schon mal irgendwie in der Form da war, sondern es wurde neu besetzt, um das Ganze halt auch zu professionalisieren. Ne? Also man hat gemerkt, da tut sich was in der Branche. Es waren nicht die einzige Stelle, es waren einige, aber für mich war es dann halt einfach ein regionaler Schritt, wo ich gesagt habe, ja, da kann ich mir vorstellen, auch jetzt nochmal einen Neuanfang zu machen, beziehungsweise ein neues Kapitel aufzuschlagen. Genau, und dann bin ich runter und da habe ich dann auch gemerkt, so, ja, wir zehren wirklich noch von Corona. Also da hat enorm quasi die Kurve hochgeschlagen. Wir hatten echt immens viel zu tun. Und da mussten wir Struktur reinbekommen und dann auch im Marketing. Und dann am Anfang war es wirklich so, ich konnte mich erstmal so ein bisschen einfinden. Es war jetzt nicht so von vornherein direkt Knallgas. Ich gehe direkt in die Produktion oder wie auch immer. Ich hatte relativ viele Aufgaben auch, wo man sich dann finden musste. Und genau, das war quasi so der erste Weg. Und da habe ich gemerkt, wirklich Corona hat einfach dafür gesorgt, dass der Laden einfach weiter wächst. Und das ist dann tatsächlich aber auch an einem gewissen Punkt, ein, zwei Jahre später, dann halt abgeflacht, wo man dann einfach so ein bisschen der Realität ins Auge schauen müsste, weil dann einfach die Nachfrage auch nicht mehr da war, wie in Corona. Genau.
Ja, kann man dann genau so sagen, aber nochmal kurz zurück zur Frage, wie hast du den Fahrradmarkt denn so wahrgenommen?
Also es war, wie gesagt, sehr aufstrebend.
Aber so aus Sicht, also ich meine, vielleicht meinst du anders. So, warst du denn gut aufgehoben als Kunde oder hast du irgendwie Dinge gehabt, das kann nicht sein? Oder hast du irgendwie die Beratung wahrgenommen? Also wirklich so aus Kundensicht, also wie ist da so dein Eindruck so von der, sagen wir mal, von der Fahrradhändler-Situation, Handelssituation?
Mhm. Ja,
ich habe da Schwierigkeiten, das zu sehen, weil ehrlicherweise Bin ich in der Fahrradbranche, seit ich 15 bin. Davor war ich, glaube ich, in meinem Leben nie in Fahrradladen drin. Oder doch, für ein, zwei, drei Mal oder so. Aber ich kenne den Markt nicht nur aus meiner Perspektive. Deswegen ist es ja spannend, wie hast du den denn so erlebt?
Ja, ich muss, wie gesagt, auch ein bisschen, ich glaube, die Brille absetzen, weil ich dann schon sehr durch die letzten 3 Jahre da auch geprägt bin.
Ja, das ist schwer, ne?
Wenn man einmal irgendwie dabei ist, dann hat man eigentlich immer so diese Betriebsblindheit und schaut gar nicht mehr von der Seite drauf. Aber wie gesagt, als ich auf der Suche nach einem Rennrad war, habe ich erstmal auf dem Gebrauchtmarkt auch was gefunden, weil da natürlich dann auch dementsprechend der Markt da war. Da haben Leute dann sich Neues gekauft in Corona-Zeiten und haben es dann quasi im Gebraucht angeboten. Und wenn man halt neu mit einem Radsport anfängt, dann kauft man vielleicht nicht unbedingt direkt neu. Also ich war mein erster Schritt. Und ich habe tatsächlich gar nicht den Fuß direkt irgendwie in den Radladen gesetzt und kann das gar nicht so zu der Zeit gar nicht so festhalten, wie da der Markt war. Für mich war es dann einfach nur diese intrinsische Motivation. Ich möchte jetzt irgendwie mit dem Fahrradbezug arbeiten, möchte mein das Marketing-Know-how, was ich im Studium gesammelt habe, jetzt quasi transferieren in die Praxis und das dann in Bezug zum Rad. Und dann kommt man halt in ein Unternehmen rein, wo man dann die Situation vorfindet, die ich jetzt halt geschildert habe. Und dementsprechend ist es tatsächlich ein bisschen schwierig. Also ich kann auch als kleiner Bub erzählen, vielleicht wie da so für mich Fahrradgeschäfte funktioniert haben. Da gab es halt das kleine Fahrradgeschäft oder den Laden bei uns im Dorf oder im Ort, wo man hingegangen ist. Der hatte ein paar Modelle da, es war jetzt nicht so groß. Und man hat da sein Kinderrad gekauft, man hat dann vielleicht mal noch ein größeres Rad gekauft. Wenn man irgendwie dann zur Kommunion gegangen ist, hat man das neue bekommen. Also da ist man dann immer zum Regionalen gegangen. Und in Bochum habe ich das dann schon in einer größeren Stadt dann auch anders kennengelernt, dass es da einfach auch größere Ketten gibt, mehr Auswahl, dass da einfach viel mehr Produktpalette steht, wo man dann einfach durch die Gänge geht und ja, vielleicht auch ein bisschen überflutet wird und gar nicht mehr so weiß, ja, was ist das jetzt hier? Welches Rad brauche ich überhaupt? Was will ich überhaupt? Es gibt viele Farben natürlich, es gibt aber einfach auch unfassbar viele Arten von Fahrrädern. Und wenn man da halt nicht Bescheid weiß, dann will man halt jemanden fragen. Und da kann ich mich noch dran erinnern, beim Fahrrad XXL in Bochum war es wirklich so, da ist man erstmal suchen gegangen. Also da waren viele Räder, es war super viel Auswahl, man konnte da auf der Teststrecke fahren. Aber es war dann letztendlich, musste ich schauen, wer kann mir jetzt hier weiterhelfen, weil ich wusste nicht, ziehe ich das Rad jetzt einfach raus oder wie kann ich das jetzt mal testen, woher weiß ich überhaupt, ist das meine Größe? Und das war so, ja, das erste Empfinden in einem größeren Radladen dann.
Also das ist schon viele Jahre her, das heißt, es ist mittlerweile schon viel besser.
Ja. Also ich war dann definitiv danach auch nochmal in größeren Läden. Da hat man also viel Auswahl immer noch, nach wie vor. Beratung, muss ich tatsächlich sagen, habe ich da jetzt noch nicht so in Anspruch genommen dann auch. Wenn man dann auch wieder im Radladen selbst arbeitet, dann informiert man sich selbst, man hat direkt seine Leute. Deswegen kann ich das tatsächlich nicht so objektiv aus Kundenperspektive sagen, wie es jetzt so aktuell ist. Also ich habe auch keinen Fake-Kunden gespielt, bin mal reingegangen, habe mal versucht, irgendwie mal was rauszufiltern. Das muss ich so ehrlich sagen, das habe ich noch nicht gemacht. Deswegen kann ich das nicht genau durchleuchten.
Ja, ist auch nicht schlimm.
Ja. Wäre aber vielleicht wirklich mal spannend, einfach auch also mal wieder diese Perspektive einzunehmen und das einfach mal, ja, nicht der klassische Testkunde zu sein, aber dass man einfach mal wirklich die Unterschiede wahrnimmt, dass man vielleicht an einem Tag mal durch verschiedene Läden geht, um einfach ein Bild zu bekommen.
Ja.
Wie ticken die?
Das sollte man vor allem machen, wenn man selber einen Laden hat, um einfach ein Verhältnis zu bekommen, was ist denn so auf dem Markt so normal, wo muss ich vielleicht orientieren, was kann ich vielleicht in der Idee auch übernehmen. Man wird ja sehr auf eine gewisse Art und Weise immer betriebsblind. Ja? Und dann bleiben Dinge immer so, weil sie dann immer so waren, aber es gibt vielleicht eine sehr einfache Variante, was anders zu machen, die dann viel schlauer ist oder viel, viel effizienter oder viel kostengünstiger ist.
Ja, definitiv.
Jetzt hast du sozusagen verschiedene Stationen ja in der Fahrradwelt hinter dich gebracht. Wo glaubst du, geht so die Reise hin?
In welchem Bezug? Also meine Reise jetzt? Ja, oder?
Deine Reise, du willst erstmal hierbleiben, das hoffe ich zumindest.
Ja. Nee, du meinst die Fahrradreise.
Ja, genau, also der Fahrradladenwelt so in der Form, wir machen ja so ein bisschen, also wo glaubst du, was du hast jetzt sozusagen den Fahrradmarkt ja aus verschiedenen Perspektiven wahrgenommen in den letzten Jahren und wo glaubst du, geht es in den nächsten 5 Jahren so die Reise hin?
Also ich glaube ehrlicherweise, weil ich auch klar im Radsport oder auf dem Rennrad viel Zeit verbringe, da muss man halt wirklich schauen, dass man ein richtiges, passendes Rad findet. Und da fängt es wirklich an, wenn es dann länger als 100 Kilometer fährst.
Brauchst länger du, als 100 Kilometer?
Ja, klar.
Am Stück?
Ja, also wenn du jetzt sportiv denkst, ne, dann muss das Rad zu dir passen. Das ist jetzt vielleicht in der Nische, vielleicht jetzt die 100 Kilometer, aber wenn wir jetzt vom normalen Otto-Normalverbraucher ausgehen, da muss ja trotzdem auch irgendwie alles zusammenpassen, damit man also gerne fährt.
Auch wenn du unter 100 Kilometer fährst, dann sollte das Rad auch passen.
Ja, ne? Definitiv. Und ich glaube, da ist in Corona-Zeiten einfach auch viel Falsches verkauft worden, wo viele dann auch Beschwerden bekommen haben, wo es vielleicht dann auch ein Leasing mal gab, wo das Leasing halt vom Arbeitgeber angeboten worden ist. Es wurde wahrgenommen, aber letztendlich hat das Rad hinterher nicht zu einem gepasst und man hat irgendwie Spaß am Radfahren verloren. Und ich glaube, da ist jetzt wirklich die Challenge, auch mit der Nachfrage, die da zurückgeht, wo halt einfach nicht mehr alle irgendwie einen Rad direkt wollen, also so wie es in Corona war. Ich nehme das, was ich kriegen kann, Hauptsache ich kriege was, damit ich draußen Sport machen kann oder mich draußen bewegen kann. Deswegen ist es da wirklich umso wichtiger, dass man halt einfach eine gute Beratung bekommt und das passende Rad für einen. Ja, ich glaube, das ist wirklich so das Beratungsthema und das Ergonomie-Thema, dass die Leute wirklich zum Rad passen und dass das Rad zu den Leuten passt.
Das heißt, eine Aussage sozusagen ist, dass die Fahrradhändler in den nächsten 5 Jahren sich mehr auf das Thema Beratung und Ergonomie konzentrieren sollten und weniger so eine Art Abholmarkt sind?
Genau. Also das, was man dann halt in Corona beobachten konnte, war halt, die Leute gehen einfach rein und sagen, ich will was. Und dann hat der Verkäufer gesagt, ja, das haben wir. In den und den Größen. Und das schauen sie, was jetzt ihnen am meisten zusagt, nehmen sie das. Weil alles andere kriegen wir nicht mehr. Und jetzt ist es halt wirklich so, jetzt ist für den Kunden natürlich auch ein enormer Luxus. Jetzt gibt es halt wieder Ware. Jetzt ist wieder alles verfügbar, weitestgehend. Und man kann halt wirklich jetzt sehr gezielt beraten und dann halt auch passend beraten. Ne? Und ich glaube, das ist einfach umso wichtiger, um Vertrauen zu schaffen, um ja sich als Händler auch wirklich dem Kunden wieder zu nähern und nicht zu sagen, ja, hier, wir haben hier eine riesen Auswahl, nimm, was du kriegen kannst, sondern wir müssen wirklich direkt beraten und dem Kunden das auch wirklich so verkaufen, dass es für ihn halt perfekt ist.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, es reicht nicht nur zu beraten, weil im Endeffekt erwartest du bei jedem Fahrradladen eigentlich eine Beratung, sondern du musst in Zukunft einen Markt, wo es ganz viele Fahrräder gibt und ganz viel Angebot gibt, musst du gucken, was unterscheidet dich von anderen Fahrradgeschäften. Und da kann die Beratung einen großen Unterschied ausmachen und auch andere Serviceleistungen, die du halt so anbietest. Aber wir haben heute Morgen festgestellt, wir machen ja einmal im Monat immer so einen großen Partner-Call mit allen Standorten. Und wir sind eigentlich in einem Markt, sag ich mal, wo wir vor 10, 12 Jahren auch schon waren. Da gab es unheimlich viele Fahrräder, unheimlich viel Angebot im Markt sozusagen. Und ganz viele haben irgendwie 10-15% Rabatt gegeben. Und in diesem Markt sind wir eigentlich wieder. Und da musst du halt gucken, okay, wie schaffst du es als Laden, jetzt einen Mehrwert anzubieten, sodass man auch nicht nur über den Preis gehen kann. Weil der Preis ist natürlich schön, wenn ich ein Fahrrad günstiger kaufen kann, aber vielleicht gibt es auch andere Dinge, für die ich gerne Geld bezahle, weil sie mir als Kunde etwas bringen. Ja, also zum Beispiel gibt es ja oft die Thema Laufschuhe. Natürlich kann ich die in einem Laden gehen, mich beraten lassen, online kaufen. Aber wenn ich in einem Laden eine Beratung bekomme mit Laufbahnanalyse etc., dann will ich das auch vielleicht auch für mehr Geld dann in dem Laden kaufen, weil ich bekomme ja auch mehr Leistung. Ne? Und das hat mir zum Beispiel mal geholfen. Ich hatte mal irgendwie das Problem, dass das Knie immer Schmerz angefangen hat bei 3-4 Kilometer Joggen. Und dann war ich im Laden und festgestellt irgendwie, dass man nicht so leicht das Bein kippe, irgendwie so im Fuß. Und
pronieren, also dass du nach innen knickst.
Ja, wenn man das so nennt, ja, genau. dann habe ich einen Schuh bekommen, der eine leichte Sohleänderung hatte und dann war das weg. Und das habe ich dann auch im Laden ganz normal dann bezahlt, weil ich kann ja nicht in den Laden gehen und die Leistung abziehen sozusagen und dann online kaufen. Dann kann ich irgendwie nicht mehr in den Laden reingehen, weil dann macht er seine Leistung auch nicht mehr. So, ne? Und das Gefühl war super gut, das war ein gutes Gespräch. Und genau das muss auch der Fahrradladen, glaube ich, machen, dass du halt überlegst, okay, was gibt es für Dinge, die ich bei mir anbieten kann, die vielleicht jemand anders nicht macht.
Ja.
Okay. Was wünschst du denn so für die Zukunft? Das kann man aber nicht so, wünscht dir was aufmachen. Bei Ben haben wir ja auch so eine Art Feedback-Gespräche gemacht. Das ist bis nach einem Monat ein bisschen früh. Aber gibt es denn irgendwas, wo du sagst, da hättest du jetzt richtig Bock die nächsten Zeit drauf?
Auch wieder aus persönlicher Sicht jetzt. Oder jetzt
klar, aus deiner persönlichen, privat, also aus deiner persönlich ja immer, aber aus deiner privaten oder beruflichen Sicht
gerne. Ja. Ja. Nee,
du bist ja noch näher an München, an den Berg rangezogen, ist ja auch viel schöner als in Lindau.
Lindau ist auch völlig falsche Seeseite gewesen.
Achso, falsche Seeseite.
Okay. Ja, ich war in Konstanz, das war quasi direkt, Obersee und Untersee hatte ich direkt. Also ich hatte nicht nur das, du kennst vielleicht aus bayerischer Brille nur Lindau, weil man das hier auch immer nur als die einzige Ecke am Bodensee irgendwie wahrnimmt. Aber der Bodensee ist ja noch ein bisschen größer.
Ja, ich kenne auch Friedrichshafen.
Ja, Friedrichshafen.
Weil genau, da ist Messe früher lange Zeit gewesen.
Stimmt.
In der Tat kenne ich aber auch nur Lindau und Friedrichshafen.
Ja. Naja, und das liegt alles am Obersee und.
Ich wusste nicht, was es Ober- und Obersee gibt, aber okay.
Naja, es ist so ein bisschen, ist so zweigeteilt. Es gibt sogar noch einen Überlinger See. Also es ist so eine Seespange. Genau, da fließt am Untersee fließt der Rhein quasi ab. Also der Rhein fließt ja vom Rheintal, von den Bergen rein und fließt dann in Stein am Rhein quasi in den Rhein raus. Rheinfall gibt es dann ja in Schaffhausen auch in der Schweiz. Genau, und da ist man quasi direkt an der Schleuse in Konstanz und da habe ich gewohnt und in Radolfzell gearbeitet, also direkt am Untersee. Genau, aber was wünsche ich mir für die Zukunft? Was sind so meine Pläne? Also ich will natürlich weiterhin viel Fahrrad fahren. Viel Rennrad fahren. Ich habe tatsächlich auch so ein paar sportliche Ziele, dass man vielleicht doch nochmal das ein oder andere Rennen oder wieder ein bisschen aus der Wettkampfbrille den Radsport macht, dass man vielleicht mal so ein Jedermann-Rennen startet. Vielleicht auch in Kombination mit einem Fitbikes-Trikot oder dass man einfach da auch ein bisschen repräsenten kann. Das habe ich in der Vergangenheit auch schon mal gemacht. Also das wünsche ich mir auf jeden Fall sportlich, weiter gesund zu bleiben und auf dem Rad viel Zeit zu verbringen. Hier hat man natürlich nicht mehr direkt die Berge vor der Haustür, wie ich sie in Konstanz hatte, da bin ich direkt in die Schweiz reingefahren, aber hier habe ich trotzdem einfach auch ein traumhaftes Trainingsgebiet und von daher gibt es hier die ein oder anderen Stellen, wo man auch wieder neue Horizonte erschließen kann und wir haben von 100 Kilometern gesprochen, jetzt kann ich auch mal 200 Kilometer oder noch ein bisschen mehr fahren.
Ja, man muss sagen, wir haben ja so einen interessanten Interessenkonflikt. Ich war lange Zeit Snowboarder und Downhill-Fahrer, also mit dem Lift hoch und Fahrrad runter. Und ich habe immer nicht verstanden, wie es jemand.
Freiheit.
Ich verstehe es immer noch nicht, wie jemand das toll findet, jetzt zum Beispiel im Spitzing, der Spitzingseestraße, auf Teer sich da hoch zu quälen. Mit Freiheit verbinde ich da jetzt mal gar nichts. Aber versteht auch keiner, wie man sozusagen jetzt mit Downhill fahren kann oder boxen kann, so wie ich jetzt meine. Also das ist, von daher hat jeder seine eigenen Dinge, aber das machst du ja sehr gerne, ne?
Ja, das hat mich irgendwie ab dem ersten Moment abgeholt, oder zumindest dann auch abgeholt, als ich dann im Süden gewohnt habe, weil im Ruhrgebiet, da fährt man dann vielleicht mal eine Halde hoch. Also da gibt es auch Halden, da gibt es irgendwelche Bergbauschächte, die ausgehoben wurden und wo aufgeschüttet worden ist. Fährt man da rüber und hat eine schöne Aussicht. Und Thema Aussicht ist quasi immer dann da, wenn du einen Berg hochfährst, willst halt irgendwie eine coole Aussicht haben und am Ende eine coole Abfahrt. Also das, was du dann halt in der Abfahrt gemacht hast, da freue ich mich natürlich dann auch drauf, wenn man hochgefahren ist. Nur die Challenge, dass man halt dann sich da hochquält. Das ist halt, wenn man jetzt die Tour de France sich anschaut oder Radrennen generell, ist eine Begeisterung da. In den Anstiegen, da jubeln die Leute den Menschen zu. Und vielleicht ist das dann auch eine Motivation, die einen selbst dazu antreibt, solche Dinge mit sich anzustellen, auch wenn man am oben dann ankommt und denkt, warum macht man das Ganze? Oder auch an einem langen Berg von 10, 12 Kilometern auch irgendwann mal denkt, so, warum tue ich mir das an?
Also die Frage stellst du schon, ja?
Man hinterfragt das dann schon ab und zu mal, aber letztendlich ist dann das Gefühl, wenn man oben angekommen ist und wenn man einfach das Ganze hinter sich gebracht hat, umso schöner und ergibt einem halt ein Gefühl, ja, man steigt über seine Erwartungen oder über das, was man von sich sonst in der Komfortzone kennt, einfach hinauf.
Also ich kann dir sagen, das Gefühl, wenn du mit dem Lift hochfährst und oben aussteigst, ist auch cool. Ist auch und du cool, hast ja auch die Aussicht. Ja. Aber ich kann es natürlich nachvollziehen. Also wenn du etwas hast, was du aber als Challenge hast und du hast die Challenge dann geschafft,
ja.
Ich bin ja auch früher Mountainbiken gewesen. Also vor der Downhill-Zeit war ich sehr viel Mountainbiken. Und da gab es auch keinen Lift. Da bist du halt dann auch Strecken hochgefahren. Aber halt nicht die Teerstraße, sondern halt eine Schotterstraße. Das ist ja was, was ich so ein bisschen strange finde, weil du beim Renner, das ist ja doch häufig so, dass du irgendwie dann eine Teerstraße hochfährst, wo dann viele Autos entgegenkommen und runterkommen. Und dann bist du ja schon irgendwie, ne? Also das ist jetzt irgendwie... Also ich fand es irgendwie schöner, aber auf einer Schotterstraße irgendwo hochzufahren und dann auf einer Schotterstraße wieder runterzufahren. Aber ich kann die Challenge nachvollziehen, die du hast. Du hast sozusagen jetzt einen Berg vor dir und den Berg musst du hoch und dann hast du den körperlichen Ehrgeiz oder die Challenge dann geschafft sozusagen.
Genau, ja. Genau, das vielleicht aus der persönlichen und sportlichen Brille. Aber Thema Challenge ist natürlich auch im Berufsleben immer ein Thema. Und für mich ist es jetzt hier auch eine neue Challenge, nach 3 Jahren einen neuen Abschnitt anzufangen. Natürlich auch mit einem Umzug verbunden. Man muss hier wieder quasi von, ja, nicht ganz von null, weil man schon auch mal die eine oder andere Person in München kennt. Aber man muss trotzdem neu starten und man hat sich ja trotzdem, setzt sich ja trotzdem dann Ziele und vielleicht kann man es dann auch mit so einem Berg vergleichen, dass man sagt, man möchte auch den Gipfel erklimmen, man möchte auch irgendwie weiter hochkommen. Und das wünsche ich mir halt auch für meine berufliche Zukunft, dass ich einfach weiter wachse, mit jeder Herausforderung vielleicht auch einen Schritt weiterkomme. Und dementsprechend, ja, diese Radetappe auch im Berufsleben irgendwie fortführen kann. Ja.
Als du angefangen hast, hast du gedacht, dass du auch da vor der Kamera bist?
Nee. Das war tatsächlich auch bei meinem alten Arbeitgeber nicht der Fall. Da war ich auch ausschließlich hinter der Kamera. Da musste ich immer jemanden finden, der sich bereit erklärt. Aber ja, auch mal wieder eine neue Herausforderung. Auch wenn ich nicht jetzt so die Rampensau schlechthin vor der Kamera sein will, vielleicht auch. Aber ja. Vielleicht macht es dann doch mal mehr Spaß. Jetzt hören wir uns ja gegenseitig im Podcast. Wir haben aber die Kamera dabei, ja, mit, genau. Ja, so sind nicht alle so gemacht wie der Basti, der sich da oder auch du, der dann sehr offen vor der Kamera halt sprechen kann. Ich habe immer nie Probleme gehabt, irgendwie vor Gruppen zu sprechen. Also klar, von der Kamera, da muss man sich vielleicht einmal ein bisschen mit einfinden, dass man halt nicht auf eine Gruppe schaut, sondern auf so eine kleine Linse, aber...
Es sind noch mehrere Linsen.
Ja, also. Ja. Kann man sich eine aussuchen.
Sein Aussuch, ja. Ja, wenn du dir das Schöne, wenn du so ein bisschen länger das Ganze machst, dann hast du ja Vergleich früher und heute. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt alte YouTube-Videos von mir anschaust, vom Basti anschaust, da ist schon eine kleine Entwicklung da. Ja? Also
kleine?
Da, ja, das ist schon was zu sehen. Dass ja. Einfach, wenn du viel machst, dann auch dann eine Entwicklung kommt in der Darstellung, in der irgendwie sehr einfach ist. Und wir haben heute Morgen haben wir diesen Partner-Call gehabt und wir versuchen jetzt auch mehr die Standorte vor die Kamera zu bekommen. Und da gibt es auch die ein oder andere Entwicklung. Also wir haben zum Beispiel ich darf das bestimmt sagen, in Loma einen Standort, da gibt es den Markus. Und der wollte sich einfach gar nicht vor die Kamera stellen. Und irgendwann hat er sich überwunden und der macht das total gut. Ja, und hat voll Spaß dran entwickelt, da sich vor die Kamera zu stellen. Und dann machen die da Auspackvideos und so fort. Also manchmal ist es auch einfach super ungewohnt, weil man es nicht kennt. Und dann macht man es und dann ist es super cool. Ja, und werden wir dann sehen.
Ja, ich finde auch, man braucht da auch ein Thema, was einen dann auch catcht. Ich glaube, man sich vor die Kamera zu stellen und über ein Thema zu sprechen, worauf man jetzt gar keinen Bock hat oder womit man sich gar nicht identifizieren kann, ist völliger Schwachsinn. Also ich persönlich könnte, glaube ich, nicht so über irgendwelche Finanzthemen oder wie auch immer quatschen, habe ich einfach keinen Bock drauf. Aber wenn es ums Thema Fahrrad geht und wenn es dann auch um Rennrad geht, um Technik geht oder so, finde ich cool. Also da kann ich dann auch was drüber erzählen. Da kann ich natürlich auch mein Wissen irgendwie teilen und es muss halt authentisch bleiben. Und das Authentische schafft man quasi nur, wenn man halt auch irgendwie eine Bindung zum Produkt oder zu dem Thema hat. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass jetzt vor allem auch dann die regionalen Standorte ja da dann auch sichtbar werden und auch dem Kunden schon vorher suggerieren, ja, bei uns, wir sind nicht nur irgendwelche Statisten, die da vor der Kamera stehen, sondern wir sind letztendlich dein Verkäufer, dein Berater. Wir wollen dir bestmöglichen Service bieten. Und deswegen ist das halt das Authentische, was dann auch letztendlich dem Kunden gut gefällt. Und ja, Also da müssen wir, glaube ich, ansetzen und das machen wir schon und da müssen wir weiter vorangehen.
Genau. Gut, ich würde sagen, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde und haben wir gut mal Einblicke von dir bekommen. Alle, die jetzt zuschauen und die Möglichkeit haben zu kommentieren, das ist ja nicht bei jedem Medium gegeben, aber für die, die Möglichkeit haben, gerne, super gerne einfach Fragen stellen, die ihr vielleicht an den Jens habt oder auch Wünsche, Anregungen etc. Also haut da gerne die Tasten, lasst uns da gerne ein bisschen teilhaben in der Welt. Vielen Dank, dass du dir, Jens, die Zeit und die, dass du dich getraut hast, sich sagen, mit mir vor das Mikro, vor die Kamera zu setzen. Das war super, super cool.
Ja.
Und dann werden wir einfach mal jetzt genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben.
Ne? Ich gehe in den Schnitt.
Genau, du gehst in den Schnitt, ja. Also, können wir Mittagessen gehen.
Ja.
Und dann hören wir uns vielleicht hier in dem nächsten Podcast oder Video wieder.
Mach mal so.
Jawohl.
Alles klar.
Danke dir.
Ciao. Ciao.